SWR 2 Leben.
Aileen Said hat einen harten Weg hinter sich. Die junge Berlinerin und gebürtige Palästinenserin wehrte sich mehrfach und erfolgreich gegen eine Zwangsehe. Sie erlebte Gewalt von Vater und Brüdern und fühlte sich doch untrennbar verbunden mit ihrer großen Familie. Heute hat sie ihren Weg gefunden und führt ein selbstbestimmtes Leben. Was ihr half und welche Schlüsse sie daraus heute zieht, schildert sie im Gespräch mit Almut Engelin.
Aileen Said, Ihr Buch »Der Familie entkommst du nicht, mein verzweifelter Kampf gegen die Zwangsehe« beginnt mit einer unglaublich dramatischen Situation. Also Sie müssen so 18, 19 gewesen sein. Es gibt eine heftige Gewaltattacke gegen Sie in der elterlichen Wohnung. Sie fliehen aus der Wohnung, rennen mehr oder weniger kopflos durch Berlin, rufen die Polizei. Die Polizei kommt und sagt, ja, wir helfen Ihnen und Sie können in Frauenhaus, und will dann aber mit Ihnen zurück nochmal in die Wohnung unbedingt, um Anziehsachen und Schuhe zu holen. Sie waren ohne Schuhe, und das war dann eine sehr verhängnisvolle Entscheidung, da nochmal hinzugehen. Vielleicht erzählen Sie, was war das für eine Situation? Worum ging es? Was passierte da?
Es war halt ein großer Streit zwischen mir und meinem Papa. Friede sei mit ihm, der jetzt verstorben ist mittlerweile. Ich war halt zu dem Zeitpunkt verlobt, islamisch verlobt mit einem Cousin meiner Mama, wo ich mir halt nicht vorstellen konnte, mit diesem Menschen eine Beziehung zu führen oder überhaupt generell mit ihm zusammenzuleben. Und da kam es halt auch schon wieder zu Handgreiflichkeiten, wie immer. Ich war es halt mittlerweile gewohnt.
Sie waren gewohnt, sehr viel geschlagen,
genau,
und auch getreten zu werden. Also ein ziemliches Ausmaß.
Genau. Also psychisch ging es mir schon überhaupt gar nicht mehr gut. So sehr, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, alles zu riskieren, alles oder nichts.
Was passierte, als Sie da mit der Polizei wieder vorm Haus erschienen?
Es standen eine Menge Leute unter der Haustür meiner Eltern. Meine Brüder kamen oder haben sich eher gesagt alle versammelt. Und ich wurde halt von meinem Bruder bedroht, dass er mich finden würde, wenn ich abhauen würde. Ich habe schon geahnt, dass wenn wir zurückkommen, dass irgendetwas passieren wird und ich wieder dort bleiben muss.
Kann man sich das so vorstellen, dass da eine große Gruppe entschlossener Männer stand im Wesentlichen?
Ja.
Vater, Brüder, Cousins, Onkel, Schwiegerväter. Also da stand sozusagen der männliche Teil der gesamten Sippe,
genau,
und war bereit, sich mit der Polizei anzulegen. Haben sie aber nicht getan?
Haben sie nicht getan, weil sie erstmal versucht haben, mit Worten mir einzureden, dass ich, also die haben mich sozusagen eingeschüchtert.
Aber etwas anderes hat viel mehr gewirkt, ne?
Genau.
Was ist passiert, dass sie an dem Tag eingeknickt sind und gesagt haben, ich bleib doch hier?
Ja, nachdem wir hochgegangen sind und meine Sachen holen wollten, wieder runtergegangen sind, stand dann der Schwiegervater von meinem Bruder vor mir mit offenen Armen und hat dann halt gefragt, was ist denn los mit dir, meine Tochter, und was hast denn du? Und hat dann auf eine Art und Weise mit mir gesprochen, dass ich eigentlich in seinen Armen zusammengebrochen bin und ja.
Und eigentlich, was Sie in dem Titel Ihres Buches ausdrücken, der Familie entkommst du nicht, diese ganze Ambivalenz, die Angst vor dem Druck und vor der Gewalt und gleichzeitig aber auch dieses emotional unglaublich eng eingebunden zu sein und auch nichts anderes zu wissen und zu haben.
Genau.
Das hat sich eigentlich in dieser Szene schon gezeigt. Als der Sie in die Arme nahm, konnten Sie nicht mehr widerstehen.
Genau, also ich bin ein Mensch, ich bin von klein auf in einer Großfamilie groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Die ganze Zeit, dass ich dieses Ganze mitgemacht habe und ausgehalten habe, war auch nur vor der Angst, wenn ich dann gehe, dass ich dann alleine bin, dass ich dann keine Familie mehr habe, mit der ich aufgewachsen bin.
Mhm. Also wenn man das jetzt hört, diese Szene und wie die ganze Männerbande sich da zusammenschließt und die armen Polizisten dagegen angehen müssen, sofort denkt man, das ist eine Familie, die überhaupt nicht angekommen ist in Deutschland. Sie schildern das aber eigentlich ganz anders. Sie sind nach Deutschland gekommen als Baby 1991 mit,
genau,
ihrer Familie, palästinensische Familie aus dem Libanon. Ihr Vater hat sie quasi nachgeholt. Er ist geflohen vor dem Bürgerkrieg im Libanon damals. Genau. Er wollte dort nicht Wehrdienst machen und war im Gefängnis und war verzweifelt und ist dann da abgehauen. Und eigentlich, wie Sie schildern, die Zeit, auch die Jahre im Flüchtlingsheim, hat Ihre Familie unheimlich viel getan, um sich zu integrieren.
Oh ja.
Was denn?
Also meine Eltern haben wirklich versucht, alles Mögliche zu tun, dass sie in einen Deutschkurs kommen, dass sie vielleicht arbeiten dürfen, dass sie sich integrieren können. Aber wir hatten immer so das Gefühl, dass jede Tür, die man aufmacht, wieder in seinem Gesicht geschlossen wurde, weil sie weder einen Deutschkurs besuchen durften, weder arbeiten durften. Wir wohnten jahrelang im Flüchtlingsheim. Und
sehr beengt wahrscheinlich, ne?
Ja.
Das heißt, 8 Personen in
ein Zweizimmer. Das ging schon über ein paar Jahre. Und die Situation, dass meine Eltern halt kein Deutsch verstehen, vielleicht mal so gucken können, wie die Menschen, die hier leben, mal denken oder so. Das ist eine Sache, was sie dazu gebracht hat, denke ich mal, so ängstlich zu werden, dass sie immer mehr sich zurückgezogen haben. Also ich hatte eher das Gefühl, dass sie im Libanon etwas offener und freier gelebt haben, als sie es hier getan haben.
Und sie haben aber viel mit ihnen unternommen. Sie schreiben, dass das, obwohl das eine sehr unangenehme Situation im Flüchtlingsheim war, damals ihre Eltern mit ihnen viel Ausflüge in die Stadt unternommen haben, versucht haben, ihnen was zu zeigen und dass sie schon sehr gut Deutsch sprachen, als sie in die Schule kamen.
Genau. Ich hatte es einfacher, weil ich dann aufgewachsen bin, sozusagen mit 2 Sprachen, also direkt von klein auf.
Sie erinnern Ihren Vater, so wie Sie ihn als Kind erlebt haben, als einen eigentlich sehr weichen, sehr liebevollen Vater. Der war, das haben Sie recherchiert oder das wurde in der Familie erzählt, auch selber sehr unkonventionelle Wege gegangen, um Ihre Mutter, seine große Liebe, heiraten zu dürfen. Wo und wie setzte eigentlich diese Entwicklung ein, aus der heraus Ihr Vater und Ihr Bruder Sayed regelrecht terroristisch wurden Ihnen gegenüber? Also furchtbar eng, furchtbar gewalttätig. Wo war der Punkt, wo das einsetzte?
Das war schon in der Zeit, wo wir geduldet waren, klar.
Sie waren 10 Jahre geduldet, also
genau.
Es musste jedes Jahr erneuert werden.
Mhm. Genau, also in der Zeit wurde auch viel mein Papa eingeredet, vor allem von Leuten, die vor ihm hier gelebt haben und ihm klargemacht haben, dass hier in Deutschland die Frauen das Recht haben und tun und lassen können, was sie möchten. Das Gesetz steht auf der Seite der Frau. Das war ein Punkt für meinen Papa, wo er Angst bekam, weil er halt meine Mama so sehr geliebt hat und Angst hatte, sie zu verlieren, wurde er immer strenger. Und dadurch hat er dann auch meine Brüder das grüne Licht gegeben, dass sie auch bei mir streng sein dürfen.
Dass damit sie sich so als Bewacher aufspielen dürfen.
Genau, dass ich ja nicht auf die Idee komme, irgendwas Falsches zu tun.
Mhm. Ja, kann man sagen, das lief über die Moschee? Oder worüber lief das,
Nein.
dass Ihr Vater, er ist ja offenbar richtig unter den Einfluss von irgendwelchen radikalen Hetzern gekommen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es hatte eigentlich so gut wie gar nichts mit der Moschee zu tun, weil mein Papa und meine Brüder sind nicht wirklich in die Moschee gegangen. Gebetet haben die auch nicht in der Zeit. Also das hatte jetzt nicht wirklich was mit der Religion zu tun. Es waren einfach diese durch bekannte Freunde, die hier gelebt haben, wurde er auf meine Mama gehetzt und er hat dann halt meine Brüder auch auf uns gehetzt.
Also Sie haben dann schon auch erlebt, wie er Ihre Mutter schlug.
Ja.
Sie haben dann aber durchaus angefangen, darum zu kämpfen, dass Sie am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Es ging um Klassenfahrten und so. Ihre Brüder durften das natürlich alles.
Genau.
Und da haben Sie schon eigentlich angefangen, irgendwie sich zu wehren.
Genau.
Hatten Sie Vorbilder oder wie kam das, dass Sie das nicht geschluckt haben, sondern dass Sie gesagt haben, nee, das sehe ich nicht ein?
Ich hatte jetzt nicht wirklich ein Vorbild, aber ich war schon von klein auf so, dass ich gerne das machen möchte, was ich gut finde für mich oder für meine Zukunft. Auch in einer arabischen Schule bin ich gegangen, weil ich mir gedacht habe, das könnte mir für meine Zukunft was bringen.
Also neben der Grundschule?
Genau.
Sind Sie als Kind aus eigenem Entschluss in eine arabische Schule gegangen?
Genau.
Was haben Sie da gemacht?
Arabisch lesen und schreiben gelernt und auch Religionsunterricht gehabt.
Also Koran?
Genau.
Und haben die nicht auch gesagt, du musst im Schwimmunterricht fernbleiben und du musst...
Nein.
Was haben die denn gesagt? Also wer hat sie denn bestärkt?
Eigentlich hat mich meine Lehrerin in der Koranschule bestärkt, dass ich selbstbewusst sein soll, dass ich das tun soll, was mir gut tut. Dass wenn ich nicht selbstbewusst bin und nicht das tue, was ich gerne möchte, dann
wird keiner es für sie tun.
Genau, ja.
Und sie haben sich dann quasi gegen den Druck auch ihrer Brüder durchgesetzt. Das heißt,
ja,
sie sind mitgefahren auf die Klassenfahrt.
Nee, also auf die Klassenfahrt durfte ich nicht, aber ich habe mich wenigstens beim Schwimmunterricht durchgesetzt.
Und Sie sitzen hier vor mir, eine sehr hübsche, gut geschminkte junge Frau von Mitte 20 und tragen das Kopftuch, und zwar sehr vorschriftsmäßig, also es fällt vorne auf der Brust runter, es bedeckt die Schultern, man sieht keine einzige Strähne, es ist also nicht die saloppe Art, es zu tragen. Seit wann tragen Sie das Kopftuch?
Ich habe es mit 8 Jahren angefangen zu tragen.
Und war das eigener Beschluss?
Ja.
Und was wollten Sie damit ausdrücken?
Also, so wie meine Familie mit mir zu Hause umgegangen ist, hatte es ja nichts mit der Religion zu tun. Aber die haben mir ständig gesagt, dass es was mit der Religion zu tun hat. Und nachdem ich halt in die arabische Schule gegangen bin und wirklich Religionsunterricht hatte, habe ich dadurch eigentlich so viel Wissen gehabt, auf jeden Fall mehr als die, und konnte die sozusagen korrigieren. Und es hat mir eigentlich mehr geholfen, statt mir zu schaden. Ich habe die sozusagen mit deren eigenen Waffen geschlagen, sage ich mal.
Sie haben so eine gewisse Autorität daraus gezogen.
Genau.
Sie waren die, die jetzt wusste, was Islam bedeutet. Und genau, für Sie war der Islam, verstehe ich jetzt so, durchaus was Frauenfreundliches. Und
genau.
Und das ist bis heute so geblieben.
Ja.
Und Sie hatten das große Glück, in eine gute Koranschule geraten zu sein. Wir wissen, es gibt auch viele andere.
Ja, ja. Nee, ich, Gott sei Dank, ich war wirklich in eine Koranschule, wo ich so viel gelernt habe und so viel Gutes mitnehmen konnte, dass mir das eigentlich in meinem Alltag eher geholfen hat.
Das war eigentlich der einzige Rückhalt, den Sie hatten, ne?
Genau.
Sie haben dann mit 17 oder 18, ich kann das immer nicht so ganz genau rekapitulieren, einen Schritt gemacht, den fand ich ungeheuer beeindruckend und ungeheuer radikal. Sie sind nämlich in einer Situation ins Bad gegangen und haben sich eine Glatze rasiert.
Oh ja.
Wie kam es dazu?
Ich hatte schon so oft Haarausfall gehabt durch dieses von den Haaren ziehen, durch die ganze Wohnung zerren, und ich hatte es satt. Ich habe mir gedacht, warum soll ich die nicht komplett wegrasieren und denen zeigen, ich bin stärker als ihr. Versucht's doch mal jetzt.
Und
womit
dann?
Wollt ihr das jetzt versuchen? Ja, sie waren eigentlich schockiert, nachdem sie mich gesehen haben, und hatten das überhaupt nicht erwartet.
Also an den Haaren ziehen war nicht mehr, aber der Rest ging weiter.
Ja, klar.
Die Szene, über die wir zu Beginn gesprochen haben, die hat sich ja im Grunde genommen ereignet im Kampf um diese geplante Zwangsehe mit dem Cousin ihrer Mutter. Und sie kamen dann wieder in die Familie. Sie schildern in ihrem Buch, dass überhaupt nicht mehr mit ihnen gesprochen wurde. Also sie wurden komplett
ignoriert. Sie haben mich komplett alle ignoriert. Ich durfte weder raus noch ein Handy tragen. Und war eigentlich, ich denke mal, 2, 3 Monate zu Hause in der Situation.
Also Sie hatten gar keinen Kontakt mehr zur Umwelt und es redete auch keiner mit Ihnen?
Nein.
Das ist der Punkt, wo Sie mürbe geworden sind.
Ja.
Sie schildern das hier in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll. Ich wollte Sie bitten, mal eine Passage zu lesen.
Nach 2 Monaten war ich am Ende. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Jeden Tag dieser Druck. Als die Familie abends wieder beisammen saß und wir gerade essen wollten und meine Mutter schon wieder mit dem Thema Imad anfing, da ließ ich meine Gabel fallen, stützte meinen Kopf auf meine Hände ab und flüsterte nur noch einen Satz. »Macht doch, was ihr wollt«, sagte ich. »Was soll das bedeuten, Eileen?« Ich schwieg. Ich hörte in mich hinein. Da war nichts mehr. Ich war leer. Sie hatten es geschafft. Sie hatten mich gebrochen.
Und auf dieser Basis wurde diese Ehe geschlossen?
Genau.
Wie war die Ehe für Sie?
Fürchterlich.
Inwiefern?
ich habe eigentlich mich und alles andere in dem Moment aufgegeben.
Aber dieser Mann hat sie nicht geschlagen, sondern er hat sie, ja, sie waren ihm völlig egal, oder?
Mhm.
Ist immer noch unheimlich schwer, darüber zu sprechen.
Ja, wenn man an diese Situation denkt, in der ich dann halt in der Zeit war, hätte ich nicht gewusst, in der Zeit, dass Selbstmord im Islam verboten ist, hätte ich wirklich Selbstmord begangen.
Dieser Mann wollte sie eigentlich nur heiraten wegen der Papiere. Sie mhm. hatten einen deutschen Pass und es ging nur. War ihrer Familie klar, dass dieser Mann sie nur wegen der Papiere wollte?
Nein.
Und was ich nicht ganz verstanden habe, sie waren dann standesamtlich und nach islamischem Recht mit ihm verheiratet.
Genau.
Aber sie wohnten noch zu Hause, die Ehe wurde noch nicht praktiziert.
Nein, nein.
Der kam nur jeden Tag und besuchte sie.
Genau. Erstmal so lange, bis er eine Wohnung gefunden hat, damit er mit mir sozusagen zusammenzieht.
Das heißt, eine gute Seite hatte die Situation, sie mussten nicht mit ihm ins Bett.
Ja, Gott sei Dank. Und ich habe auch versucht, das so sehr wie möglich in die Länge zu ziehen, damit ich auch nicht mit ihm zusammenziehen muss.
In der ganzen Zeit, ich kann das nicht ganz genau einordnen, passierte was ganz Wichtiges, nämlich Sie lernten einen Menschen kennen, in den Sie sich wirklich verliebten. Können Sie über diesen Menschen und über das, was damals passierte, was sagen?
Ich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Menschen kennengelernt oder gesehen. Er ist einfach ein unglaublicher Mensch. Er hat so viel mit mir durchgemacht und musste so viel ertragen. Ich weiß nicht, wenn ich in seiner Situation wäre, ob ich das alles mitgemacht hätte.
Jedenfalls hatte er gar keine Chance bei ihren Eltern, weil, und das ist jetzt wirklich ein bitteres Bonbon, er damals mit Drogen handelte und ihre Eltern wussten das. Wieso haben Sie sich damals als jemand, der so die Gebote des Islam ernst nahm und versuchte, so sauber wie möglich zu leben, wieso haben Sie sich in einen jungen Drogendealer verliebt?
Klar, ich bin total dagegen, bis jetzt. Ich habe kein Verständnis dafür. Aber in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt hatte, war er neu in Deutschland. War ganz alleine, ohne seine Familie. Er war selber noch jung und geriet an die falschen Leute. Wo ich ihn kennengelernt hatte, habe ich gemerkt, dass da ein ganz anderer Mensch hintersteckt, als der, der er sich halt ganz am Anfang ausgegeben hat. Ich habe halt in ihm etwas gesehen, was alle anderen halt nicht gesehen haben.
Hat sich bewahrheitet.
Genau.
Sie sind heute mit ihm tatsächlich verheiratet.
Ja.
Aber damals dealte er und Sie haben ihm gesagt, er muss es aufhören. Aber Sie haben verstanden ein bisschen seine Notlage. Im Grunde hatte er keine Möglichkeit, sonst an Geld zu kommen, um es nach Hause an seine Familie zu schicken.
Genau.
Sie hingen nun also in dieser ungewünschten Ehe mit Imad. Und da haben Sie eine sehr nette Polizistin kennengelernt.
Ja.
Wie war das mit dieser Polizistin? Wie war die zu Ihnen? Was hat die gesagt?
Das war eine Kriminalpolizistin und sie hat mich ermutigt und mir eingeredet, ich soll stark bleiben, ich soll das nicht auf mich sitzen lassen, ich soll das machen, was mir gut tut. Also sie war eigentlich für mich da in der Zeit, wo ich wirklich eine Person gebraucht habe, die mich bestärkt, die mich ermutigt, die mir hochhilft, sage ich mal. Also ich war ja in einem Punkt, wo ich wirklich mich, mein Leben eigentlich komplett alles aufgegeben hatte und einfach nur noch erstmal raus wollte. Ja, und die Polizistin hat mich dann eine Zeit lang begleitet.
Und die hat einen Satz gesagt, der mich ein bisschen erschrocken hat. Die hat gesagt, Aileen, wir haben hier viele Frauen wie Sie. Es gibt Wege.
Oh ja.
Und das sehen Sie auch so, dass es viele Frauen gibt wie Sie in Deutschland oder in Berlin, die sowas durchmachen?
Ja. Es werden viele Frauen unterdrückt, es werden viele Frauen misshandelt. Das Problem ist, dass vielleicht 10% davon sich trauen, ihr Mund aufzumachen. Ich meine, ich war eine von den Personen, die sich nicht getraut hat, zu reden, jemanden von außen zu sagen, was bei mir zu Hause geschieht, bis ich dann 19 wurde.
Sie haben sich dann von Imad scheiden lassen. Er hat eingewilligt unter der Voraussetzung, dass sie standesamtlich, also nach bürgerlichem Recht, verheiratet bleiben, sodass er seine Papiere kriegt. Und dann ist etwas passiert, was die Situation sehr radikal verändert hat. Ihr Vater bekam Knochenkrebs.
Genau. Ich war in der Zeit noch im Frauenhaus, wo ich das erfahren habe. Ich hatte ihn angerufen und dann hat er gefragt, ob er mich sehen darf. Und da hat er mich zum ersten Mal in sein Leben gefragt, ob er etwas darf.
Und dann?
Ja, da habe ich ihm gesagt, klar, du bist und bleibst mein Papa.
Und dann haben sie sich getroffen?
Ja.
Und wie war das?
Ich habe ihm gesagt, dass er alleine kommen soll. Dann haben wir uns in einem Park getroffen. Und wo ich dann da ankam, saß er da auf der Bank. Und wir haben uns erstmal umarmt und ich glaube so ungefähr 10, 15 Minuten einfach nur geweint. Alles rausgelassen, bis wir dann überhaupt ein Wort miteinander reden konnten.
Und er hat sich doch dann auch regelrecht entschuldigt bei Ihnen und zu Ihnen bekannt, oder?
Ja, an dem Tag, wo ich zum ersten Mal zu meinen Eltern nach Hause ging und alle sich dort versammelt haben und mein Onkel reinkam und angefangen hat zu meckern und so, an dem Tag hat er alle rausgeschmissen. Und hat
gesagt, Sie mit einem Blitzen in den Augen noch heute.
Ja, ich war sehr überrascht und es hat mir gut getan.
Was hat er denn nun gesagt, wieso er das plötzlich anders sieht?
Den Grund hat er nicht gesagt, aber an dem Tag habe ich mich wirklich gegen alle gestellt. Diese ganze Wut und alles ist in mir hochgekommen. Und ja, ich habe ihm gesagt, keiner, wirklich keiner fasst mich je wieder an. Und ich möchte jetzt gehen.
Und das ist der Punkt, wo Ihr Vater kapiert hat, er muss auf Sie eingehen.
Genau, er hat die alle rausgeschmissen, er hat die alle angeschrien, die sollen alle verschwinden. Und das war so ein arabischer Sprichwort, ihr seid draußen und sie ist hier drinne.
Sie haben sich dann sehr intensiv um Ihren Vater gekümmert und sich komplett mit ihm ausgesöhnt.
Genau.
War das für Sie schwer?
Ich habe meinen Vater vom ersten Tag an, wo er mich in Schutz genommen hat, zu 100% verziehen.
Sie arbeiten inzwischen als Dolmetscherin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Genau. Ich habe viele Situationen, wenn ich halt dolmetsche mit Frauen, wo ich merke, die werden unterdrückt.
Und was tun Sie da?
Wenn ich sehe, dass da wirklich kein Ausweg ist, dann versuche ich, die zu ermutigen, zu bestärken. Ich meine, in unserer Religion steht ja nirgendwo, dass eine Frau unterdrückt werden soll. Es steht auch nirgendwo, dass eine Frau keine Rechte hat. Im Gegenteil, eine Frau hat Rechte und sollte auch dazu stehen und für ihre Rechte kämpfen.
Wie optimistisch sind Sie denn, was die Integrationsfähigkeit dieser Familien betrifft? Also ich meine, Ihre Familie hat die Berliner Polizei über Jahre in Atem gehalten.
Mhm.
Wie sehen Sie die Chancen?
Also ich muss sagen, heute ist es einfacher, weil es wird heute viel Wert auf Integration gelegt. In der Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, war es sehr schlecht. Ich meine, 10 Jahre in Deutschland zu leben, weder lernen zu dürfen noch arbeiten zu dürfen, ist schon heftig. Meine Mama und mein Papa haben auch, glaube ich, nur bis zur 4., 5. Klasse gelernt. Also selbst Lesen und Schreiben war für die auf Arabisch nicht einfach. Und wenn sie direkt, wo sie hier nach Deutschland kamen, die Chance bekommen hätten, wenigstens zu lernen, wenn nicht zu arbeiten, dann denke ich, hätte ich eine andere Situation in meiner Familie gehabt.
Frau Said, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Das, was Sie da alles erlebt haben, wie verfolgt Sie das heute?
Mit Albträumen. Die sind immer noch da.
Und Ihre Familie, Ihr Vater ist dann gestorben. Sie haben ihn eigentlich bis zu Ende betreut. Der Rest der Familie, der noch lebt, hat seinen Frieden mit Ihnen gemacht und akzeptiert Ihren Lebensstil heute?
Ja, Gott sei Dank. Ich bin froh. Ich habe zwar einiges durchmachen müssen und ertragen müssen, aber es hat sich gelohnt.
Sie hörten, wen du willst, interessiert niemanden. Eine Frau befreit sich aus der Zwangsehe. Mit Aylin Said sprach Almut Engelin. Das Buch von Aylin Said, Der Familie entkommst du nicht, mein verzweifelter Kampf gegen die Zwangsehe, ist im MVG Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.